Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka. Meine Lieben, es ist wieder soweit, der Podcast zwischen Leben und Tod. Heute mit einem wirklich besonderen Gast, den Christoph Riedlsteiner, quasi der Godfather auf Rettungsdienst in Österreich. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo Christi, ich weiß nicht, ob die Einleitung stimmt, aber lassen wir es einmal so stehen. Ich bedanke mich dafür.
Wunderschön, schön, dass du da bist. Christoph, wir haben natürlich geschäftliche Reibungspunkte immer wieder mit Informationen, mit denen du uns fütterst. Du bist ja eine wirklich große Persönlichkeit im Rettungsdienst, muss man einfach so sagen, ohne jetzt dann hier mit Lorbeeren zu streuen. Warum? Weil du ja ganz viel in der Notfallmedizin geprägt hast und du eine Stimme bist, eine authente Stimme, die aus der Kompetenz viel spricht, aber auch das Netzwerk hat und das weit über die Grenzen hinaus in Österreich. Erzähl uns einmal ganz kurz, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
Du, danke für das Lob. Vielleicht ist das nur Alterserscheinung, weil ich schon so lange genug dabei bin. Ich bin über den Zivildienst in den Rettungsdienst gestoppelt. Das ist übertrieben. Ich habe schon vorgehabt, im Rettungsdienst zu landen. Und war dann beim ASB in St. Pölten, war dann eine Zeit lang kirchlicher Jugendleiter. Hab dann gemerkt, da kommt so ein Bischof, mit dem ich nicht vertrauen werde, und hab mir gedacht, ich lerne was, hab dann Sozialarbeit studiert und hab dann unter dem Sozialarbeitsstudium in den USA einen Freund besucht, der so Austauschgärtner war. Und hab mir dann den Rettungsdienst dort angeschaut in den USA, in New Jersey, in Baltimore, in New York City. Das ging damals ziemlich unkompliziert, da hat ein paar die angeklopft und hat gesagt, kann ich mitfahren. Ich habe natürlich meinen Dienstausweis mitgehabt und sonst eine medizinische Bestätigung. Ja. Aber auf das ist gar nicht so Wert gelegt worden. Da schreibt man Haftungsfreistellungserklärung und kann mitfahren. Und war so neben New Jersey, die so eher ehrenamtliche First Responder Rettungsdienste sind, in New York unterwegs, am Bellevue Krankenhaus. Was natürlich für mich cool ist als Billy Joel Fan, weil jetzt frage ich dich als Medizintechniker, in welchem Lied singt Billy Joel über das Bellevue Krankenhaus und über Oxygen Mask? Egal,
das ist irgendwann Gott sei Dank,
Kurven gekriegt. Mit KI kann man das natürlich leicht finden.
Ja.
Und das war natürlich cool, so dass ein wirklich historisches Krankenhaus, wo Fahrzeuge von damals New York City Ambulance Service, der damals nicht bei der Feier war, von dort aus entsandt wurden.
Wann war das Ticket?
Das war, gute Frage, ich würde sagen 86 oder so. 84 war ich Zivi, 86 war ich das erste Mal in den USA. Und dann habe ich dort Dinge in der Patientenversorgung gesehen, die dort bei uns nur bei den ganz damals wenig vorhandenen Notarztwegen gemacht wurden. Also die Sanitäterinnen haben damals dort schon in den USA Zwillinge gelegt, intubiert, all diese Dinge gemacht. Und war dann ehrenamtlich und habe gedacht, so entweder höre ich das Herz auf oder ich lerne das ordentlich. Und habe dann am Ende vom Sozialarbeitsstudium, habe wieder vor Briefe geschrieben in die USA. Muss man Briefe noch erklären, weil vielleicht wissen es die Zuhörer noch.
Das ist unser
kleiner Postkostenschweiß und der Briefmarken draufgeht. Und habe dann ein Angebot gekriegt, dass ich in Hawaii studiere oder in Georgia, USA. Und Hawaii hat die 4 Wochen Lebenskosten von wegen Insel, hätte aber damals schon die Möglichkeit gehabt von einem Paramedic Bachelor, aber das hätte ich mir nie leisten können. Bin auf Georgia gegangen und habe auf einem Technical College, das man etwa mit Fachhochschule übersetzen kann, mein Paramedic-Studium gemacht und habe da einen Teil auch von meiner österreichischen Ausbildung anerkannt bekommen.
Wirklich?
Da hat es damals ein Projekt mit dem ASB Pöchlern gegeben, mit Dr. Obermeier, der mittlerweile schon verstorben ist, war der Bundeschefarzt. Und da haben wir, damals hat das noch geheißen NRW-Sanitäter, einen sehr umfangreichen Kurs für NRW-Sanitäter gemacht. Und das haben wir die Kollegen in den USA, also die Basic, angerechnet. Und musste dann eine Zusatzschulung machen in der Anwendung eines Esophagus-Obturators. Das kennt auch keiner mehr, was das ist. Aber du kennst es noch?
Nein, ich überlege
die Vorstufe von einem Kombitubus. und habe dann meine Prüfung und Einschulung mit einem Covid-Tubus nach Fras gemacht drüben. Ja. Und habe als Österreicher gesagt, naja, das haben wir in Österreich erfunden. Ja. Dann haben sie mich gefragt, so why don't you use it? Dann habe ich gesagt, na, it's complicated, it's not allowed.
Ja.
Und ja, genau, bin dann aus den USA weg, war dann 4 Jahre im Schwarzwald beim Deutschen Roten Kreuz Lehrrettungsassistent und bin dann auf Initiative vom Präsident Stacher und von Fritz Sterz zum Wiener Roten Kreuz gekommen.
Genau. Da haben wir uns dann
kennengelernt. Genau, wir uns kennengelernt. Ja. War dann 15 Jahre beim Wiener Roten Kreuz und habe daneben schon auch mit Unterstützung von meinem damaligen Geschäftsführer vom Wiener Roten Kreuz, vom Dr. Burger, die Donau-Uni begonnen, dort den Rettungsdienstmanagement-Lehrgang aufzubauen. Wo wir mittlerweile die 13. Kohorte haben, da haben sicher über 200 Studierende und Absolventinnen und Absolventen kommen.
Mhm. Wie ist es jetzt?
Jetzt haben wir den 13. Jahrgang. Den 13. Jahrgang, genau. Und da haben wir schon sehr viel über die Studierenden letztlich bewegt, weil die sind dann in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Liechtenstein, ein oder zwei in den Golfstaaten aktiv und bringen natürlich das Wissen ein, vernetzen sie und bringen das System halt insgesamt weiter. Mhm. Genau. Dann habe ich in Saarbrücken an der Fachhochschule einen Studiengang Soziale Arbeit am Master geleitet und das Pflegesanitäterstudium aufgebaut, wo man Pflege im Bachelor studieren kann mit integrierter Sanitäterausbildung und jetzt bin ich an der Medizinischen Privatuniversität Burgenland, die in Gründung ist, hilft auch am Aufbau mit und unterrichte noch immer ein bisschen an der Donau-Uni und vor allem in Deutschland unterrichte ich noch in den Sanitäter-Bachelor. Das ist sozusagen mein Ziel für die nächsten 5 Jahre. Ich will, dass wir in Österreich einen Sanitäter-Bachelor kriegen, zum einen Bachelor Professional und zum anderen regulären.
Das brauchen wir. Auf das gehen wir dann eh noch ein, warum, genau. Wieso, weshalb. Lass uns noch mal kurz zurückgehen, wenn du jetzt dann vor 13 Lehrgängen auf der Uni, Donau-Uni sprichst, wenn du deine Erfahrungen aus St. Pölten hernimmst, wenn du das, was du jetzt gerade im Burgenland aufbaust, die Studierenden, machen die das dann auch weiter? Sind die dann auch zu sehen in Österreich? Sind da einige Deutsche dabei?
Wo?
Hat auch der Bürger, die Bürgerin ein...
Also, kam davon? Ja, der Rettungsdienstmanagement-Lehrgang ist überwiegend von Schweizern und Deutschen eigentlich belegt worden. Da waren circa nur ein Viertel der Österreicher, also ein Viertel davon waren Österreicher. Und man kann schon sagen, in der deutschsprachigen Schweiz sind in 3/4 aller Rettungsdienste sind Absolventen bei uns irgendwo im mittleren Management oder im Top-Management. Mhm. Und dann haben wir sozusagen eine Straße, die man wirklich quasi solange er halt noch gut pendeln kann mit dem Auto nach Bayern. Ja, also das geht hoch irgendwo so bis Bamberg.
Okay.
Auf der Autobahn ist fast jeder Rettungsdienst wird von einem Donau-Uni-Absolventen dort geleitet. Mhm. Und dann haben wir etliche aus den deutschen Städten, wo noch damals Fliegen billiger war, die dann reingeflogen sind. Mhm. Und da merkt man jetzt, dass oder leider das zurückgeht natürlich, weil ich meine immer einen Wappenstiefel, fragt mich nicht, von Berlin nach Wien fliegen kann und sage, okay, fliege ich halt einmal im Monat 4 Wochen nach Berlin oder
so.
Das merkt man natürlich.
Es geht dann auch ins Geld, klar, genau, für einen Studierenden, genau. Der wird es vielleicht auch nicht so dick haben.
Genau.
Gut, man muss ja auch sagen, das sind ja nicht die typischen Studierenden, die halt mit 18, 19 die Matura haben oder das Abitur und dann kommen, sondern die haben schon eine Berufserfahrung, absolut, die machen das zielorientiert. Ja. Du sprichst ja auch vom Management. Kann man sich auch vorstellen, dass es hier Teilnehmer sind oder Studierende, die dann auch am Patienten wirklich arbeiten?
Das ist der Grund, warum wir eigentlich einen Sanitäter-Bachelor brauchen. Also die Studierenden in Krems sind schon fast alle Notärztinnen, Notärzte oder Sanitäter unterschiedlicher Provenienz, aber sind natürlich nicht mehr so nahe an Patienten, sondern sind eben Führungspositionen. Mhm. Aber in dem Studiengang in Deckendorf, das ist ein Bachelor Akut- und Notfallversorgung, das sind quasi die zukünftigen Gemeindenotfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter von Bayern. Die sind absolut ständig draußen beim Patienten und mittlerweile auch eben schon aktiv als Single Responder, das heißt, die fahren auch manche davon schon alleine zu Patienten und machen so eine Ersteinschätzung, Untersuchung, Belastung und so weiter.
Kann man das vergleichen ein bisschen mit der Berufsrettung Wien, ACN jetzt ein bisschen in die Richtung?
Genau.
Vielleicht darf ich da überleiten
ja, kurz. Gern.
Wenn ich die ACN jetzt hernehme, die ja wirklich ein Vorzeigeprojekt war, weil jetzt ist es ja top umgesetzt und Gott sei Dank auch vertraglich gesichert. Man sieht sie in Niederösterreich immer fahren und auch die Einsätze immer wieder aus den Medien. Wo geht da die Reise hin und was war da dein Wunsch damals mit dieser Idee, mit Niederösterreich zu kooperieren?
Also grundsätzlich ist ja ausgelöst von der epidemiologischen Veränderung. Ich habe 84 im Rettungsdienst begonnen, da gab es leider noch jeden zweiten Samstag am Land bei mir im Bezirk am Stetten oder in der Vorhin St. Pölten den Disco-Unfall. Das war eine Zeit, da hat es ca. 1600 Verkehrsunfalltote gegeben, jetzt sind wir bei unter 400.
Ja, genau.
Das heißt, wir haben damals sehr, 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 sehr wenig Ausbildung gehabt, aber eigentlich zum Beispiel im Unfallbereich sehr, sehr viel Erfahrung. Und das öffnet ein bisschen so das Argument Richtung Simulation. Ich gehe jetzt in die andere. Und was da dazugekommen ist, ist einfach aufgrund der veränderten Familienstrukturen, eher so lebt nur mal eine Generation meist in einem Haus, was ja voll okay ist, also ist gar nicht bewertend, ist natürlich, wenn A ein Problem hat, das er für akut empfindet oder wo er sich Sorgen um sich macht, geht er nicht mehr zur Oma, Opa, Tochter oder sonst was, sondern kontaktiert den Rettungsdienst. Früher hat man vielleicht nur die Hausärztinnen und Hausärzte kontaktiert, die sind auch ausgelastet, das heißt, wir kriegen jetzt plötzlich Anfragen, die hätten wir früher nie bekommen. Also, wie gehen wir mit denen um? Jetzt sind die Anfragen bei 144 da, über 1450 haben wir Strategien, machen die Bundesländer unterschiedlich, wie mutig sind wir am Telefon zu beraten und zu beruhigen, also wissen sie ja eigentlich, ja, das wäre sicher, sie könnten zu Hause morgen Hausarzt oder sonst was. Ja. Aber da bleiben natürlich Anruferinnen über, wo man sagt, naja, wir müssen da, früher hat man gesagt, schauen voran. Oder in der Kodierung der Berufsrettung vom Wiener Roten Kreuz, schauen Sie sich das mal an, hat man gesagt, Farkas, das war ein Kabarettist, der hat immer gesagt, am Ende seines Kabarets, schauen Sie sich mal an. Und früher hat man in Wien am Funk gesagt, das ist ein Farkas. Ja, also ein bisschen in die Historie zurück.
Okay.
Das war die Kodierung. Und letztlich brauchen wir hochqualifizierte Mitarbeitende, die schauen Sie sich das anmachen. Ja. Und da entsteht das Paradoxon, was viele nicht verstehen wollen, dass für dieses Patientensegment muss ich mehr wissen und nicht weniger. Je weniger ein Patient hat, umso mehr muss ich von der Einschätzung wissen. Weil wenn jetzt jemand eine offensichtliche Fraktur hat, ist klar, den werden wir jetzt nicht da lassen, den werden wir ins Spital, den werden wir Maschinen, können wir Schwerzhüttel geben, geht er mit dem grünen Pfeifer oder auch wie auch immer.
Ja.
Und wenn der so bald Bauch wie, und das ist so kohligartig, das kann wirklich viel sein. Das kann von Angst sein, bis ich mag mir nicht entschuldigen, weil ich Mathe-Schularbeit hat. Ja. Das kann was Gynäkologisches sein, das kann Aneurysm sein und. Und da eine qualifizierte Entscheidung zu treffen und zu sagen, ah, das ist jetzt eigentlich sicher, wir machen das und diese Wochen. Und in die Richtung geht es, wir machen Schall vor Ort. Entschuldigung, wir machen Labor vor Ort. Das ist also jetzt in manchen Gegenden eigentlich schon Standard. Auch die ACN bewegt sich in diese Richtung, zumindest im Ultraschallbereich. Das erfordert eine andere Mitarbeitendenqualifikation.
Ja. Wenn ich die ACN, bleiben wir noch ganz kurz bei dir, und das jetzt auf andere Bundesländer switche, warum macht man das nicht in anderen Bundesländern?
Passiert eh schon. Die Tiroler haben ein Fahrzeug.
Genau, ist jetzt erst online gekommen.
In Salzburg gibt es die Ankündigung, dass es so etwas geben wird. Man muss dann immer genau schauen, was ist wirklich. Manchmal wird es mit der Community Nurse verwechselt, die ja eigentlich beratend tätig ist und nicht operativ am Patienten handelt. Wir brauchen Leute, die im Auftrag der Leitstelle hinausfahren, sich die Patienten anschauen, qualifiziert einschätzen, ihre Grenzen kennen, rückfragen mit Allgemeinmedizinern, vielleicht auch mit Sozialarbeiterinnen, mit Psychologinnen künftig einmal und dann eine Entscheidung mit den Patienten und mit den Angehörigen treffen, so wie tun wir jetzt weiter. Ja. Und das ist ein völlig anderes Profil wie früher, Weil wenn wir früher hingefahren sind, haben wir gewusst, wenn es dort einen Patienten gibt und wenn der noch lebt, dann nehmen wir den Spital, egal was er hat. Und die Strategie, die kann man nicht mehr fahren. Das ist also völlig unmöglich.
Ja, ja. Klar, wir haben Unterkapazitäten in der Klinik, wir haben es im niedergelassenen genau. Bereich.
Es fehlt dann ja, Personal. Dann muss man es auch, muss es auch nochmal fachlich begründen. Ne? Ein Patient, der eigentlich mit seinem Krankheitsbild nicht in der Klinik behandelt gehört, der gehört auch aus ethischen Gründen nicht in die Klinik gebracht. Also das könnte man auch wirtschaftlich argumentieren. Mhm. Wenn das ein älterer, verwirrter Mensch ist, der irgendwie noch gerade gut zurechtkommt in seinem familiären Setting und sich über die Zielen hinbeckt, vielleicht so mit der beginnenden Demenz, und der segelt, das ist ein bisschen salopp formuliert, kommt noch gut durch den Alltag irgendwie zu Hause. Ja? Mhm. Und den nehme ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, weil ich keinen besseren Plan habe, für einen halben Tag, für einen Tag, für drei Tage, für fünf Tage aus dem Umfeld außer. Ja? Mhm. Das ist eigentlich ein fachlicher Fehler. Die Leute können auch die Lehre entwickeln, einen Demenzschub kriegen oder ähnliches. Ja. Wie die dann wieder in diese Umgehung zurückfinden und sich häufig stabilisieren. Also das ist im Wald hoch riskant, auch wenn es trivial klingt.
Und du sagst, wenn ich es richtig sehe jetzt, dann es wäre gut, wenn es hier Fachkompetenz draußen gibt, die das entscheiden, genau. Wie der weiter zu behandeln ist. Das könnten wir einen Medic nach FH-Abgang
genau.
Zutrauen.
Ja, absolut. Ja. Früher haben das nur überwiegend die Allgemeinmedizinerin abdecken können. Das geht jetzt in der Menge nicht mehr. Ja. Die würden rund um die Uhr auch nachts fahren. Ich persönlich sehe das jetzt primär gar nicht berufspolitisch. Das könnten Pflegepersonen, Allgemeinmedizinern und entsprechend qualifizierte Sanitäter abbilden. Mhm. Der entscheidende Punkt ist der, dass, zum Begriff, der kommt aus der Sozialarbeit, dass die Person, die dort einsetzt, nicht Fall abweisen darf. Also wenn die sagt, na geh, der Schützler hat gleich die Rettung hin. Mhm, ja. In der Situation ist das für eine Leitstelle keine Ressource mehr. Ja. Ja. Sondern eine Leitstelle braucht eben einen Gemeindenotfallsanitäter oder Akut-Community-Nurse oder eine Allgemeinmedizinerin oder Mediziner. Ja. Und die kriegt das draufgespült und die muss dann auch wirklich hinfahren. Mhm. Also sobald die das rückdelegiert, ist das für eine Leitstelle nicht mehr führbar und auch keine Ressource.
Wenn wir jetzt auf das Projekt kurz switchen, Niederösterreich, auch in anderen Bundesländern schon die Telemedizin, ist das dann ein unterstützendes Gewerk?
Ich glaube schon, das ist ein unterstützendes Gewerk, genau. Ja. Hilft bei der Einschätzung, hilft, dass eine Person eigentlich aus der Distanz nur mal sehr faktenorientiert, nur mal draufschaut. Ich kenne das aus den USA damals schon. Wir haben für bestimmte Medikamente haben wir dann selber geben dürfen und für bestimmte haben wir freigegeben. Und das ist total hilfreich. Du funkst da in dem Fall, wo es keine zentrale Stelle ist, sondern immer die Notaufnahmen der aufnehmenden Klinik. Mhm. Ja. Und du sprichst die mit dem ab, das ist sehr kollegial. Und der unterstützt ja und fragt dann nach, da denkst du, na ja, das habe ich jetzt vergessen. Ja, das ist ja, hat sozusagen einen eigentlich ein bisschen qualitätssicherten Kreislauf. Und die halte das für total cool und wichtig.
Ja. Jetzt wissen wir, wie in Österreich fungiert wird. Ich will da jetzt die Brücke nur kurz in Richtung Reform oder ein neues Sanitätergesetz rüberschlagen und rübergehen. Warum ist die Rettungsreform so emotional aufgeladen in Österreich? Warum gibt es hier keine klaren Regeln?
Naja, weil es Personen gibt, die das emotional aufladen. Und das ist schade, weil wir eigentlich über diesen Kampf Ehrenamt versus Berufsbild schon lange hinaus sind. Ja, ich mache regelmäßig so quasi Eröffnungsvorträge von Notfallsanitäterinnenkursen. Da sind überwiegend Ehrenamtliche, da diskutieren wir ganz offen über das. Da sind viele junge Menschen drunter, die sagen, boah, ich kann mir das vorstellen, aber als Beruf, das wäre durchaus interessant.
Ja. Ist es ja
auch. Und ist es ja auch, okay. Ja. Und Ehrenamt steht in überhaupt keinem Widerspruch zu einer umfangreichenden beruflichen Ausbildung. Wenn der Ehrenamtliche lenkt und jemanden dabei hat, der eine dreijährige Ausbildung hat, dann kann sich das gut ergänzen. Der Ehrenamtliche wird am Anfang nur der sein, der mehr Erfahrung hat. Der andere bringt mehr Fachwissen mit, ja? Mehr technisches Wissen. Und Ehrenamt wird dort Grenzen haben, wenn die Leute nicht aus einem Gesundheitsfachberuf selber kommen und wenn es zum Beispiel ein Hauptberuf auf Krankenpfleger sind. Dann werden die im Bereich Labor, Ultraschall, EKG oder ich fahre ja leider schon relativ selten. Das, mein Challenge ist und das ist für jeden Ehrenamtlichen, nicht das Klinische, das kann ich ja mit der Erfahrung sehr gut noch erhalten, sondern die Medizintechnik, jetzt sind wir vom medizintechnischen Thema, sonst die Komplexität, Terminals zu bedienen, bestimmte IT-Applikationen, ich würde jetzt die Plattformen sozusagen nicht nennen.
Weiß schon, was
aber wie komme ich in das Untermenü, wie komme ich dann wieder zurück oder so?
Das ist eine Erfahrung.
Ja. Ich habe da vorher gefragt, ich habe gesagt, ich habe einen alten DF aus meiner Anfangszeit zu Hause, den kannst du mir herlegen, kannst du mir die anverbinden und ich kann da das Papier wechseln, auch durch die dünne Ding.
Genau.
Ja. Jetzt mit den modernen Geräten muss ich eine Stunde vorher, bevor ich in den Dienst gehe, hinfahren und schauen wir nur die Geräte
beschäftigen,
durch, dass ich wieder weiß, wo das ist. Ja, das heißt, das hat einfach neben dem Grundfachwissen eine Erfahrungskomponente und wenn Mitarbeitende nicht eine Einsatzfrequenz haben, die ja Mindestmaß darstellen muss, dann ist man eher nur mehr in der Lenkerposition oder an dritter Stelle gefragt. Mhm. Und sowieso als First Responder. Also das wird es hauptamtlich geben. Also
ja, klar.
Das ist auch für
gut
alle.
So. Das ist doch genau. Gut so. Und Österreich ist ein Land der Ehrenamtlichen. Corona hat uns leider ein bisschen zerstört, aber wir haben wieder viel gemacht, dass wir das Ehrenamt wieder in die Höhe heben. Und ich bin froh, dass es diese Menschen gibt. Und du wirst das auch einmal sein, wenn du älter bist. Nur wenn wir für unsere ZuhörerInnen jetzt zwei Tabellen machen, ja, visuell, was läuft gerade wirklich gut, wo du sagst, boom, das würde man jetzt nicht verändern, wenn wir in eine Reform gehen, wenn wir das Gesetz jetzt als Reform neu veranschlagen, und was läuft wirklich nicht gut?
Also das kann man ja nach Bundesländern positiv und negativ sortieren, ohne die Bundesländer zu nennen. Nicht? Es gibt in jedem Bundesland irgendein Alleinstellungsmerkmal, wo das Bundesland top ist. Ja? Aber nichts von diesen Alleinstellungsmerkmalen gibt es in allen Bundesländern. Das heißt, es ist nicht systematisch. Nicht? In einem Bundesland gibt es ACM. Ja, im anderen Bundesland gibt es sehr weite Medikamentenlisten, die vielleicht dann noch zwischen Organisation A und B unterschiedlich ist. Ja, es gibt in manchen Bundesländern eine ganz enge bundeslandübergreifende Kooperation von Rettungsdiensten, in anderen wieder gar nicht. Ja, aus dem lassen sich eigentlich Grundregeln auch ableiten. Ja, also dort, wo ich wohne, wäre als kleiner Feuerwehrmann regelmäßig in die Nachbargemeinde, also regelmäßig ganz warm, wie wir waren, für uns in die Nachbargemeinde alarmiert, als Feuerwehrmann, aber nicht als Sanitäter, das ist ein anderes Bundesland. Ja. Und ich fahre aber, weil meine Gemeinde ist so in einer Randlage zu einem anderen Bundesland, ich fahre aber zu Einsätzen in der eigenen Gemeinde oft bei Häusern im anderen Bundesland vorbei.
Wirklich?
Ja. Um wieder meine Nachbarn quasi zu erreichen und würde aber für die Häuser gar nicht alarmiert werden, weil es ja ein anderes Bundesland ist. Das ist schon sehr antiquiert. Das ist halt schon sehr antiquiert. Ja. Und letztlich, wenn man es ganz allgemein sieht, was überall braucht, ist sicher unabhängige rettungsdienstliche Aufsicht auf Behördenebene. Ja. Ärztliche Leitung, Rettungsdienst, gemeinsam mit den Juristen und mit den Rettungsdienstmanagern, die einfach die Rettungsdienste im Bundesland einfach schauen, wie tun die das sicher auf kollegialer Ebene machen, auch die Leitstelle betrachten, aber die unabhängig sind.
Schafft man das in neuen Bundesländern? Weil das ist ja ein Ding, das jetzt der Laie nicht ganz versteht. Der Laie sagt, es gibt einen Bundeschefarzt, es gibt dann Landeschefärzte, es gibt verschiedene Organisationen.
Es gibt nicht eine Bundeschefarzt, es gibt drei Bundeschefarzt, wahrscheinlich vier.
Ja. Vier so. Und wie soll ich hier auf einen grünen Nenner kommen, wenn es nicht auf der Bundesebene in der Politik schon klappt? Wie soll das funktionieren?
Ja, letztlich ist es föderal. Nicht? Insofern sind die Bundesländer und eigentlich auch noch die Gemeinden in der Verantwortung. Es sei denn, es gibt einmal wirklich sowas wie Gesundheitsregionen, dann müsste man das ist völlig anders juristisch aufsetzen.
Ja.
Ja. Aber ich glaube nicht, dass es geschickt ist, dass zum Beispiel in einem Bundesland unterschiedliche Medikamentenstandards für Sanitäter gelten. Das muss vom Bundesland selber kommen. Weil ich persönlich bin in meinem Bundesland für zwei verschiedene Organisationen als First Responder tätig. Ja. Und muss dann überlegen, in welcher Medikamentenlisten bin ich.
Sehr wahnsinnig.
Ja. Und auch dokumäßig gibt es nur feine Unterschiede. Ja. Feine ist jetzt kein großes Problem, aber die gibt es. Ja. Und man muss ja das System schon sehr stark von den Patientinnen und Patienten her sehen, weil entweder hat wer Schmerzen, Ja, und in dem Bundesland ist Schmerzversorgung dann Standard. Dann kriegt er die Schmerzversorgung jetzt ganz wurscht, wo welche Organisation quasi für sein Region zuständig ist. Also das ist schon ein bisschen absurd.
Ja, das sind aber die Dinge, die uns dann am Ende des Tages ja beschäftigen.
Genau.
Und die Frage ist ja, wie kann man das auf deiner Ebene mit deinem Netzwerk und auch in Richtung Bund jetzt, wie kann man das lösen? Wo beginnen die Gespräche, wo hören sie auf?
Also die Gespräche beginnen immer wieder von vorne und immer wieder neu.
Ja.
Weil wenn es neue politische Verantwortliche gibt, dann merkt man, dass man es wieder von vorne erklären muss. Also was ist ein Krankenwagen, was ist ein Rettungswagen, was ist ein Rettungssanitäter, was ist ein Notfallsanitäter. Und da überschätzen wir unseren Bekanntheitsgrad und da überschätzen wir völlig, wie wenig dann zumindest am Anfang die politischen Verantwortlichen einfach über den Ablauf von der Dienstleistung wissen. Man muss das also wirklich immer wieder erklären.
Okay.
Ja. Auch erklären, dass man zum Beispiel schon seit über 20 Jahren sehr viele Dinge gemäß Sanitätergesetz tun kann. Das wissen viele nicht.
Ja. Beispiel?
Dass man Medikamente geben darf, Zugänge legen darf, Intubation oder ähnliches.
Ja. Okay.
Also das muss man auch den Bürgermeistern, die beim Wohlfahrtsträger sogar irgendwie Ortsstellenleiter, Stellvertreter sind, muss man das erklären.
Wo liegt da dabei? Wer soll das machen?
Letztlich müssen wir das von der Basis machen.
Ja. Ja.
Das kann man jetzt sozusagen nicht wirklich von oben delegieren. Letztlich müsste man schon den Anspruch haben, wenn jemand sie in einem Wohlfahrtsträger in einer Führungsposition engagiert, dass er sie natürlich detailliert informiert. Und das Problem entsteht aber dadurch, dass die Wohlfahrtsträger so viele Dienstleistungen anbieten, ist der Rettungsdienst mittlerweile bei vielen Organisationen eher schon der kleinere Bereich, nach außen der wirksamste, der optisch sichtbarste und wirksamste.
Mhm.
Ja. Und darüber schätzen wir als Sanitäter oft quasi, wie wenig unsere Funktionäre dann wirklich eine Detailkenntnis haben über den Rettungsdienst. Ja. Und dann eine Detailkenntnis, die auch wirklich sozusagen im Heute ist, also mit der heutigen Technologie, mit den heutigen Medikamenten, sondern die haben vielleicht doch einmal früher vor 20 Jahren, vor 15 Jahren ein bisschen Dienst gemacht und sehen so, wie die Autos ausgestattet ist, aber den Prozessablauf und wie es an die Schnittstellen geht und so weiter, das kennen sie nicht wirklich mehr.
Lass uns noch kurz nochmal auf die Rettungsreform oder auf die Reform zurückgehen. Gibt es ein Reformblatt, ein fertiges, wo man sagt, das reicht mir jetzt ein, das würde man gerne umsetzen?
Also wenn man sich auf Sanitätergesetz alleine einmal konzentrieren, gibt es unterschiedliche Modelle von BVRD, von Zukunftsrettungsdienst, von den Einsatzorganisationen. Ich habe selber auch mal so ein Kompromisspaper geschrieben. Es gibt keinen von den politischen Parteien akkordierten Entwurf. Vielleicht gibt es den noch vor dem Sommer, zumindest von einigen politischen Parteien, einen akkordierten Entwurf. Wir wissen nicht, was drinnen steht.
Ja.
Was drinstehen muss, ist, es muss eine reguläre Berufsausbildung sein. Das ist das Mindeste, die oberste Stufe. Nämlich wie jeder andere Beruf. Und das ist aus meiner Sicht ganz klassisch ein Bachelor. Warum ein Bachelor? Weil jede Hebamme, jede Krankenpflegeperson, jede Physiotherapeutin, jede Ergotherapeutin, jede Sozialarbeiterin macht einen Bachelor. Jetzt kenne ich keinen Grund, warum man nicht diese höchste Sanitäterstufe in einem Bachelor kleiden sollte.
Absolut, ich bin ich ganz
bei dir. International ist es so.
Ja. Jetzt, weil du international sagst, lass uns ganz kurz über die aktuellen berufstätigen Sanitäter in Österreich sprechen, also allen voran natürlich die Wiener mit der Berufsrettung. Du hast jetzt unlängst wieder einen Artikel gelesen über die Professionalität und die Kompetenz. Jetzt, wenn ich so in die Berufsrettung Wien hineinschaue, sehe ich durchwegs junge, engagierte. Was macht man mit einem Notfallsanitäter mit allen Kompetenzen, der dann 50 wird, der ja, mit Verlaub muss man auch sagen, ganz viel haben Gott sei Dank schon Hightech tragen, wo sie wirklich wo auf den Sanitäter auch geschaut wird, aber mit 50, nach 20, 30 Jahren Rettungsdienst wird man körperlich auch nicht mehr so in der Lage sein, einsatzfähig zu sein. Was macht man mit denen dann? Jetzt sind die Beruf, geht er dann in ein Büro, kann man den nicht in eine Ambulanz, in ein Krankenhaus, da wird der wertvolle Arbeit machen. Geht das sowas gehen?
Naja, rechtlich geht das derzeit eben noch nicht, weil auch die Grundausbildung von den Sanitätern der höchsten Ausbildungsstufe einfach auch zu gering ist.
Das ist schade, ne?
Ja, genau. Es gibt, damit geht die Erfahrung eigentlich verloren. Ich würde mir wünschen, ein Bachelor-Upgrade. Dass man das den Kollegen und Kolleginnen anbieten kann. Werden nur eher die Kollegen sein, weil in der Generation gab es doch kaum Hauptberufliche. Ich habe am Wiener Roten Kreuz die erste Hauptberufliche eingestellt. Ja. Okay. Und das war aber in den späten 90er Jahren. Also, tja,
ja, okay.
Führe mich wieder aufs Thema zurück, Marco.
Ja. Also Berufsrettung.
Genau, Berufsrettung. Was tun wir mit der bestehenden 50 oder so wie ich, nicht ein bisschen älter wie 50 Generation. Also denen soll man die Chance geben, einen Bachelor Professional Upgrade zu machen. Geht ohne Matura. Könnte man konzipieren, braucht den politischen Willen.
Ja. Und was könnte er dann machen? Was
wäre da? Den würde ich als Single Responder wie Acute Community Nurse einsetzen. Ja. Schon mit Labor, mit Ultraschall, wo eher wenig eine Weiterentwicklungsmöglichkeit ist, ist die Leitstelle, weil das einfach von den Skills mit 10-Finger-Technik mindestens, mit einem unglaublich hohen Druck nicht unbedingt die beste Position ist für wen, der sagt, jetzt müssen wir ein bisschen anders oder langsamer.
Nein, das geht nicht.
Also das geht einfach nicht mehr. Das ist ein ganz eigenes Tätigkeitsprofil. Und dann natürlich, wenn man einen Bachelor Professional aufsetzen würde für einen Notfallsanitäter, wäre natürlich geschickt, wenn man die auch in Kliniken, in Aufnahmestationen platzieren könnte. Das Erstere geht ohne Gesetz, das Zweitere wird ohne Rechtsgrundlage nicht gehen. Jetzt könnte man sagen, ein Notfallsanitäter darf unter Aufsicht eines Notarztes in einer Aufnahme arbeiten. Das ließe sich rechtlich konstruieren, aber dann hätte man schon wieder Probleme, wie wird der eingestuft in der Klinik, die man vorher lösen müsste. Dann müsste er wirklich immer ein Notarzt, also eine Person, die einen Notarztschein hat, im Dienst sein,
die den quasi überwachen.
Ja. Das wäre mühsam. Das wäre möglich, aber es wäre mühsam.
Kommt man beim Berufsbild eigentlich gar nicht vorbei. Oder man muss irgendwie instruieren. Ne? Ja, wir haben ja Stimmen schon gehört, auch gerade aus Klinikseite, wie soll man das machen? Ich kann mich noch gut erinnern, wie die Notfallkompetenzen gekommen sind. Ganz viele Motivierte, dann gab es Bezirksstellen und Einheiten, die gesagt haben, bei uns dürft ihr das nicht anwenden, maximal den KV und den KI nie, weil für das gibt es den Notarzt. Dann hat es natürlich Mediziner gegeben, die gesagt haben, kommt gar nicht in Frage, was da alles passieren kann. Wir haben die Ressourcen in den Kliniken nicht, wo der Sanitäter quasi dort üben und trainieren kann. Und wir wissen beide aus der Praxis, dass ein Training das Um und Auf in der Notfallmedizin ist. Wenn wir das nicht machen, werden wir die Qualität und auch die Quantität nicht halten können. Also ganz viel Gesprächsstoff. Auch als alter Sanitäter muss ich sagen, wäre es schön, wenn das mal kommen würde, wo der Sanitäter das eigene Berufsbild bekommt. Ich kann mich selber noch erinnern, da war man, oder ist es heute auch noch so, im Kraftfahrergesetz drinnen. Da war ich dann der Sanitäter mit einem Ort Upgrade, dann kam das Berufsmodul, dann hat man quasi den Beruf gehabt, das hat 40 Stunden damals gedauert, ich weiß nicht, wie das heute ist, so, ist heute noch so. Das gibt mir halt dann schon zu denken, weil diese Person ja auch meinen Vater, meine Mutter, mein Kind, meine Frau versorgen soll, wenn was ist, und da hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, die machen das eh freiwillig, die kosten nichts, die machen das eh als Ehrenamt, ja. So kommt es rüber in der Öffentlichkeit.
Ja. Also da gibt es einen Ansatz, den ich jetzt halt nicht vertiefen will, aber mal erwähnen würde, sozusagen muss Sorgearbeit gratis sein. Ne? Das ist eigentlich die politische Frage. Das betrifft viele Frauen vor allem. Ja, die muss nicht gratis sein. Also das Modell wie im Burgenland zu sagen, hey, man stellt pflegende Angehörige auch an, halte ich für total interessant, hat natürlich auch Nachteile, aber warum soll ich hauptsächlich quasi die Töchtergeneration, warum soll automatisch implizit sein, dass die Mütter, Väter, Tanten pflegen müssen Und dieses Gedankenmodell gilt sozusagen für den Rettungsdiensten. Es wird sich schon wer im Dorf finden, der mit dem Auto fährt. Ja, das hat in den 60er, 70er Jahren super passt. Also wirklich meine tiefste
na klar,
Verneigung. Aber das passt halt für unser First Responder, dass wir sagen, bei mir im Dorf, ja, hey, wir sind 4 oder 5, wenn sie wieder reden, fahren wir mal hin, bis die Rettung kommt. Für das passt es, ja. Aber nicht für die Rettung mehr. Ja. Und das Zweite, was ich noch irgendwie erwähnen möchte, ist sozusagen vom Politischen zum Individuellen. Dir sagt vielleicht, das ist ein bisschen eine Prüfungsfrage für Medizintechniker, aufpassen, sagt dir der Peter Safer was.
Ganz schlecht.
Nein, jetzt habe ich wirklich einen falschen Fuß erwischt. Du wirst mit deiner Kollegin am Abend googeln. Der Peter Safer war aus Wien und ist in die USA gegangen und hat dort in Baltimore mit die moderne Anästhesiologie gegründet. Und hat bei einer Autofahrt von einem Kollegen gehört, dass der meint, dass Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung funktionieren könnte bei Menschen. Jetzt sind wir irgendwo im Jahr 55. Und ist dann hergegangen und hat Forschungsgelder gekriegt, in den USA in Baltimore, und hat Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung wiedererfunden. Österreich. Mhm. Die eigentlich biblisch schon beschrieben ist, grundsätzlich. Ja. Und er hat das wirklich validiert. Man findet auf YouTube-Videos Kiss of Life Peter Safer, wo er seinen Oberarzt kurarisiert mit Pfeilgift, die Atmung legt. Und dann tut er abwechselnd mit einer Krankenpflegeperson und mit Pfadfindern und mit ein paar Sanitätern so lange Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung machen, bis die Halbwertszeit von dem Kural weg ist. Und man sieht in dem Video, da kriege ich heute eine Gänsehaut, ich habe das schon oft angeschaut, man sieht, wie der Oberarzt aber letztlich wach ist. Der hat ja nur die Atmung gelegt, man sieht, wie der mit die Augen zwinst und dann die den sozusagen durchbeatmet.
Wir legen das zum Link dazu, das werden wir machen, wenn wir es posten.
Das ist unglaublich. Ja. Und der Peter Safer ging dann nach Pittsburgh und hat da gemerkt, da gibt es nur einen Polizeirettungsdienst, die sitzen aber meistens vorne und der Patient liegt hinter alleine. Soll es ja auch mal in vielen Ländern so gegeben haben. Soll es gegeben haben.
Nicht in Österreich.
Und genau, und hat sich gedacht, nein, das geht so gar nicht. Und der Polizeirettungsdienst Pittsburgh, damals gab es keinen anderen, ist nicht mitgegangen bei der Ausbildung. Dann hat er mit einem Sozialarbeiter einen Verein gegründet und sie haben Langzeitarbeitslose genommen und zu den ersten Paramedics ausgebildet. Das heißt, die ersten Paramedics, das Grundkonzept der Paramedic-Ausbildung ist auch von Österreicher. Jetzt sind wir im Jahr 1967, findet man unter Freedom House, schicke ich auch den Link, Freedom House Project, sieht man den Peter Safer. Und der hat dann letztlich damals schon gesagt, wir brauchen Defis in einer Art und Größe, dass man die Laiendefibrillation. Ich habe ihn kennengelernt, wie während meinem Studium in den USA habe ich Probleme mit dem Visa gehabt. Da habe ich gedacht, da gibt es quasi den Obergott, den Peter Safer.
Hast du persönlich geschrieben?
Wirklich. Und habe gedacht, den wird mir nie antworten. Und 3 Tage später ruft er mir und sagt, hello, this is Peter Safer. Young boy, we talk English, not German. Sage ich, yes, sir. Und er war total auf Augenhöhe. Habe ich ihn nicht in den USA getroffen, sondern später dann in Deutschland. Und ich betrachte ihn schon als einen meiner Mentoren.
Ja.
Und ich schicke gerade den Link zu den 10 Rules of Life von Peter Safer, die auch sehr paradoxe Lebensregeln sind. Und letztlich, wir haben da in Österreich durchaus weitergebracht und da gibt es halt etliche, quasi, wie soll man sagen, Kinder nicht, aber Personen, die den Peter Safers mit gehabt haben, nicht der Fritz Sterz, der Beringer, der jetzt die Sechstorer leitet und ich auch in ein klein wenig. Und haben so diesen Geist von Peter Safer, naja, es gehört im Sinne der Patienten doch und wir fahren einfach weiter und wir fahren weiter, egal was passiert, bis es sich materialisiert hat.
Wahnsinn. Und wie war das dann mit den AEDs?
Letztlich, also war es dann eine Frage des Preises, des Gewichts und der Batteriekapazität. Das wirst du dann wahrscheinlich besser erklären können wie ich. Aber der Safer hat schon quasi Ende der 50er Jahre gesagt, wir brauchen den Defi neben jedem Feuerlöscher. Aber da war die Technologie natürlich nicht zu weit.
Klar.
Ja. Absolut nicht. Und das hat sich aber dann wirklich gut materialisiert und wir haben ihn dann als Wiener Rotes Kreuz auch eingeladen, wie wir Public Access gepusht haben mit dem Brief, den ich damals vom Ministerium bekommen habe. Und da war er leider schon schwer krank. und hat dann einen anderen Arzt aus den USA geschickt. Genau. Mhm.
Ja, aber der Public, also der PAD quasi, der Public Access Defibrillation, so haben wir es ja gelauncht seinerzeit, war ja mal primär dem Sanitäter vorenthalten. Nicht? Also da hat man ja noch nicht gesagt, man geht nur in den Public, sondern man fängt mit den Sanitätern
an. Das darf er immer schon.
Ja, das darf er immer schon. Aber genau. In Österreich haben wir es ja so umgesetzt.
Nein, wir haben immer, also die Ecke Sterzfrieds und die ärztlichen Kollegen vom AK haben immer schon gesagt, das ist völlig public.
Ja.
Das war damals ein Versuch, das den Sanitätern noch schnell zu geben, damit man das erste Sanitätergesetz abdreht. Das war ein strategischer Versuch. Hat man vorab schnell ein Gesetz rausgeschoben und gesagt, die Sanis dürfen defibrillieren, jetzt haben wir das Problem erledigt. Ja. Und wir haben es aber bewusst auch davor genommen mit der Public-Geschichte, weil es damals auch von Organisationen das Betreiben gegeben hat, sich gegen Public zu wehren, sondern nur mit einer Schulung und einem Kurs. Und in der Sekunde ist das Public tot.
Tot, ja? Glaube ich.
Natürlich ist eine Einschulung auf einen Feuerlöscher besser und auf einen Defi besser als nicht. Ja?
Genau.
Aber ich kann jetzt nicht sagen, da hängt der Feuerlöscher und der Defi und niemand darf es ja nur, wenn
es auf Einschulung
ist. Ja, genau. Das ist völlig absurd.
Ja. Aber man musste ja dann auch das Medizinproduktegesetz ein bisschen abändern und sagen, ein Laiendefibrillator muss selbsterklärend sein, demnach darf er auch ohne Einweisung verwendet werden. Und die sagt da was, Christoph, das ist unsere Erfahrung. Wir haben immer wieder noch diese Anfragen, wo man sagt, nein, ich kann den nicht jetzt dann da installieren, weil ich brauche eine Schulung.
Ja.
Also,
Schulung ist nie schlecht.
Ist nie schlecht, aber die Geräte sind selbst.
Der Fritz Sterz hat es ja im AKH ausprobiert und hat Ärzte reingeholt und hat es den AED an der Puppe anwenden lassen und dann Putzpersonal. Und dann hat er die Compliance angeschaut und das Putzpersonal ist logischerweise besser, weil die einfach nur das tut, was das Gerät sagt. Ja, und die ärztlichen Kollegen und die anderen, die sagen, hey, wo ist denn nur das und wo kann ich das verstehen und machen dann noch vielleicht irgendwas dazwischen, was die Zeit verzögert.
Ich will noch auf ein Thema eingehen, weil es, ich glaube, auch für unsere ZuhörerInnen nicht uninteressant ist. Was wird die Zukunft jetzt bringen, Christoph? Es braucht solche Menschen wie die, die für uns, für den Sanitäter, für die Notfallmedizin einstehen, die aber auch konstruktiv kritisch, und ich habe die auf einigen Podien schon reden gehört, gut diskutiert, diplomatisches Verhalten, so wie man dich halt kennt. Aber jetzt lass uns ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus deiner Intimität kurz plaudern. Was sind deine Gedankengänge, wenn du mit Landesräten, wenn du mit Medizinern auf einem Tisch sitzt, mit Juristen und die einfach aus politischen Gründen, budgetären Gründen vieles nicht umsetzen wollen? Was sind deine Gedankengänge?
Also ich erlebe, und die heute leider war viel ehrlich, den Widerstand nicht aus der Politik, nicht aus den Gesundheitskassen. Die Widerstände kommen aus den eigenen Reihen, wo Leute in Positionen teilweise die Politik in scheinbar vorauseilendem Gehorsam falsch informieren, ja, oder Wissen haben, das nicht mehr aktuell ist, oder Sorge um ihre eigenen Strukturen haben. Ja. Und die kriegen dann in der Politik auch Abnehmer. Mir hat der Politdirektorin gesagt, schauen Sie, wenn dort Mann X aus der Hilfsorganisation zu mir kommt und er sagt, es passt eh alles, dann muss ich das als Gesundheitspolitikerin glauben. Es bleibt mir nichts anderes über. Ja.
Muss man andere dann überzeugen? Was ist dann der Job?
Wir müssen in den eigenen Reihen überzeugen. Mhm. Ja, und müssen auch die eigenen den Leuten in den eigenen Reihen einfach unter Druck nehmen und sagen, hey Leute, die Politik ist schon an der Wahrheit interessiert. Mhm. Die hält das aus. Ja. Und es ist aus unserer Aufgabe von Führungskräften oder ich, der eher jetzt im Operativen und im Wissenschaftlichen bin, zu sagen, hey, wisst ihr, das und das und das ist die Situation draußen, das und das und das braucht es, das und das geht man da. Ja. Und dann wird ja die Politik sagen, jetzt habe ich aber nur 80% von dem, was ich an Geld brauchen würde. Ja, dann verhandeln wir mit der Politik, mit dem Geld, was da ist, wie setzen wir das ein und wo gehen wir das hin? Ja, aber nicht im vorauseilenden Gehorsam sagen, Na, der Politik erzähle jetzt gar nicht, dass wir draußen Labor machen können und Ultraschall, weil was kostet dann die Ausbildung von den Hauptberuflichen und Bachelor?
Ja, ja,
sowieso kein Leisten oder so, sondern das muss dann die Politik zu uns sagen und sagen, hey Leute, wisst ihr, das wird es draußen nicht spülen, ja. Wir können aber gute volkswirtschaftliche Berechnungen machen, haben die auch teilweise und sagen, hey, aber wir können draußen belassen, es müssen weniger Leute wie jetzt ins Spital und das Problem sitzt ja vor euch, ich bin der Babyboomer, ja, wir werden die nächsten 30 Jahre für die junge Generation ziemliche Action an Unterstützungs- und Betreuungsbedarf haben, an Operationen, die wir brauchen. Die Wartelisten sind jetzt schon lang. Das heißt, wir müssen die Strategie ändern. Wir müssen die Strategie ändern, bald, ja, damit das auch für die Generation noch versorgungswirksam wird. Weil wenn wir erst 10 Jahre mit einem Sanibachel anfangen, dann kommen in 13 Jahren die ersten außer.
Genau.
Nach 16 Jahren hat sich das halbwegs eingespült. Nach 20 Jahren sind sie wirksam. Gott, nach 25 Jahren ist meine Generation wahrscheinlich schon weggestorben. Ja. Und sagt man jetzt, was brauchen wir da überhaupt? Ja. Also das heißt, man muss da rasch steuern.
Und überzeugen. Und ganz und viel überzeugen.
Genau.
Christoph, danke, dass du dich so reinhast. Wir könnten noch plaudern und plaudern. Ich habe ihn vorher schon gefragt, ob es ein 2.0 geben wird und kann. Ich hoffe, wir halten das ein und du kommst uns im Sommer nochmal besuchen. Bleib uns gewogen und engagier dich weiterhin so für uns und in der Notfallmedizin. Alles, alles Gute für deine Zukunft.
Vielen Dank für den Austausch.
Dankeschön.
Danke.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!